Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom GFA-Podcast. Heute eine ganz besondere Episode, nicht nur, dass viel passiert ist in den letzten Tagen, nein. Heute sind wir zum ersten Mal zu zweit und wir, das sind natürlich Christian und ja, ich. Hi Christian.
Hi Felix. Ja, es ist tatsächlich was ganz Besonderes. Wir sitzen das erste Mal wirklich direkt nebeneinander. Das haben wir wirklich noch nie gehabt. Ich bin mal sehr gespannt, inwiefern, beziehungsweise ob sich das überhaupt irgendwie auf die Qualität oder, tja, weiß nicht, überhaupt auf die Episode irgendwie auswirkt oder ob es am Ende alles gleich ist oder ob es vielleicht am Ende auch schlechter ist. Das wäre dann natürlich nicht so schlimm, weil hauptsächlich wird es immer so bleiben, dass wir auf längere Zeit zumindest erstmal das über die Entfernung machen, aber insgesamt, ja.
Ist eine schöne Sache. Man muss dazu sagen, Christian ist hier das Wochenende über nach Berlin gekommen und das hat dazu geführt, dass wir im Grunde genommen das ganze Wochenende über Football gesprochen haben. Wir haben sehr viel, was jetzt in den letzten Tagen alles angefallen ist, verfolgt und miteinander besprochen. Und das Ganze wollen wir dann heute euch natürlich noch weiter zu erzählen,
zutragen.
Zutragen ist genau. Ein gutes Wort, genau.
Ja, wir hatten, wir haben viel darüber geredet. Es ist massiv viel passiert. Ich bin seit Donnerstagabend hier. Ich war, falls ihr es bei Twitter gesehen habt, Donnerstag erst bei der Documenta in Kassel. Kann ich auch nur empfehlen, wenn man Interesse an Kunst hat, fahrt doch mal vorbei. Ist immer wieder sehr schön, alle 5 Jahre, auch nicht so häufig. Aber eine schöne Sache und danach hier in Berlin angekommen und seitdem ein sehr schönes, langes Wochenende gehabt. Und jetzt sind wir hier und würde sagen, starten mal direkt, oder?
Wir starten direkt. Und zwar haben wir uns gedacht, wir machen das Ganze chronologisch, um das alles aufzufangen, was so passiert ist. Und chronologisch insofern, als dass wir, bevor das Ganze so ein bisschen, extrem geworden ist in der letzten Nacht mit den Roster-Cutdowns und den einigen Trades, die es gab. Schauen wir erstmal, was ist vor dem Wochenende passiert, was ist so seit der letzten Episode passiert, was ist wichtig. Erster Punkt vielleicht, wir haben häufig drüber geredet, Ezekiel Elliott. Da gibt es eine Neuerung, also eine wichtige Neuerung. Er hat im Grunde genommen das, was wir schon angesprochen haben, Christian, den Weg, den Brady gegangen ist. Er hat jetzt quasi die Liga verklagt, wenn man so will, ein Lawsuit gegen die Liga eingeleitet, was dazu führen könnte, dass er wirklich auch schon direkt startet.
Ja, es wirkt so ein bisschen so. Das ist dieser preemptive Suing. Also die haben quasi, bevor der Arbitrator, der Ombudsmann, habe ich es glaube ich immer genannt, Henderson oder so, ich weiß gar nicht genau, wie er heißt, sein Urteil quasi spricht, also bevor er sagt, dass er die Sperre von Elliott aufrechterhält, reduziert oder komplett vacated, wie wird man das auf Deutsch nennen?
Ja, komplett ablehnt.
Ja, oder genau. Ja. Also das sind ja die 3 Möglichkeiten, die da bestehen. Bevor er also dann quasi sagt, was er dann macht, hat dann die NFLPA, beziehungsweise Ezekiel Elliott, je nachdem, wie man das sehen will, die NFL verklagt. Ich glaube, dann in Texas war das. Mhm. Ja, bei einem Richter, irgendwie da in einem Local Court, irgendwie haben die das die Klage eingereicht. Und das Besondere ist auch, dass da jetzt schon der Termin feststeht. Und ich glaube, am Dienstag soll das Hearing schon sein, ne?
Das muss ja auch, damit er wirklich, wenn er sein Ziel erreichen will, im ersten Spiel zu spielen, dann muss er jetzt natürlich quasi das Hearing, also diese Anhörung, muss dann stattfinden und da muss auch schnell eine Entscheidung getroffen werden. Also so viel zu Elliott.
Es ist auch durchaus ein Indiz. Also ich habe auch gesehen, dass es ein Indiz ist, dass am Dienstag schon die Anhörung quasi ist, dass das ein starkes Indiz dafür ist, dass dann zumindest fürs Erste die Sperre ausgesetzt wird und sich das dann Ganze wohl wirklich über die ganze Saison hinziehen wird und dann das eigentliche Gerichtsverfahren wahrscheinlich dann erst irgendwie frühestens im Februar nächsten Jahres stattfinden wird.
Also das ist für alle, die vielleicht auch Fantasy-Football spielen, vielleicht ganz interessant, die vorher Ezekiel Elliott nicht draften wollten. Es könnte gut sein, dass er wirklich spielt. Die Zeichen deuten da auf jeden Fall darauf hin. Mhm. Wir haben es im Auge. Mal schauen. Wie gesagt, Dienstag, da könnte was Neues kommen.
Ja, und es ist ja jetzt auch gerade so dieses Wochenende. Also man hört das immer in irgendwelchen Podcasts oder so. Die besten Draft-Möglichkeiten sind halt die, wenn man das wirklich relativ zeitnah vor der Saison macht. Weil man dann halt weiß, wer hat sich das Kreuzband gerissen, wer wird gesperrt und so. Und dann hat man halt die aktuellsten Infos. Und dann nicht irgendwie das Problem, dass man Julian Edelman gedraftet hat und der dann auf einmal das ACL gerissen hat. Und das ist natürlich dann sehr unangenehm.
Aber
da könnt ihr dann auch jetzt keine Einstellung mehr machen. Entweder ihr habt schon gedraftet oder ihr draftet noch. Also insofern hoffe ich einfach mal, dass ihr da Glück hattet.
Der zweite, eigentlich noch viel größere Punkt in der Woche war Matthew Stafford. Er hat einen neuen Vertrag bzw. einen Vertrag vorzeitig verlängert. Kurze Rahmenbedingungen, 5 Jahre, insgesamt 135 Millionen. Damit Derek Carr übertroffen mit seinem Vertrag. Der Vertrag insgesamt 135 Millionen, 50 Millionen Signing-Bonus und 92 Millionen sind garantiert. Und er wird jetzt nächste Saison einen Cap-Hit von 16,5 Millionen mit sich tragen. Wurde viel kritisiert, zumindest da, was ich so gehört habe von vielen Experten, die gesagt haben, warum geben die Lions so viel Geld aus, wenn das Team insgesamt nicht gut genug ist. Ich finde es eine gute Sache. Stafford hat es auf jeden Fall verdient. Und ich finde, man sieht es jetzt auch in dieser Offseason, man braucht einen Quarterback und Stafford ist ein guter Quarterback und den muss man bezahlen.
Ja, ich fand das sehr bezeichnend, wie unterschiedlich dann diese Football-Analysten in den USA, naja, was für unterschiedliche Meinungen sie haben, vielleicht sogar auch, wie unterschiedlich gut sie informiert sind, weil man schon sagen kann, ich würde sagen, dass Stafford quasi so einen Homebase-Discount, Hometown-Discount gegeben hat, also dass er quasi eigentlich deutlich mehr Geld hätte noch rausschlagen können und dann irgendwo gesagt hat, okay, er will nicht den letzten Cent rausdrücken. Das haben auch einige von den sogenannten Cap-Gurus auch so unterschrieben. Aber gleichzeitig sieht man halt unheimlich viel, warum kriegt er so viel Geld? Weil alle nur denken, so 27 Millionen, das ist das meiste Geld ever, was irgendwie für einen Quarterback oder für einen allgemeinen, für einen Footballspieler gezahlt wurde. Sich aber gar nicht den Hintergrund anschauen und dann mal überlegen, okay, das Cap ist gewachsen, dementsprechend ist es auch so, dass halt immer mehr Geld rausgehauen wird. Und auch ein Joe Flacco war mal der höchstverdiente Quarterback in der Liga, war aber auch damals mit Abstand nicht der beste Quarterback der Liga. Er war zwar schon sicherlich so in den Top 5, er kam ja gerade auch von dem Super Bowl-Sieg, aber er war nicht der beste Quarterback in der Liga. Und deswegen ist das halt so eine Sache, okay, man kann das halt nicht immer so 1:1 übernehmen. Und da wundere ich mich manchmal, wie die Analysten in Amerika teilweise einfach schlecht informiert sind.
Ja, schlecht. Vor allen Dingen ist es ja die Sache, die ich mir immer denke, er hat einfach gezeigt, dass er gut ist. Viele sagen dann immer, seine Stats sehen nicht so aus, er hat kein Playoff-Spiel gewonnen, etc. pp. Aber er ist ein Quarterback, der quasi über Sieg oder Niederlage entscheiden kann und das ist im Grunde genommen das, was man sucht. Und die Gegenargumente, man hätte ihn traden sollen für möglicherweise 2 First-Round-Picks, das ist halt Quatsch, weil was macht man mit den First-Round-Picks? Erstens mal weiß man nie, schlagen die ein, sind die gut? Man muss sich ja nur mal die letzten First-Round-Picks alle angucken, wer ist davon wirklich durchgekommen und hat es in der Liga geschafft. Von daher finde ich, das Team, um den Quarterback herum aufzubauen, ist deutlich besser und leichter und cleverer in meinen Augen, als ein Team aufzubauen und dann verhoffen, einen guten Quarterback zu draften.
Ja, es ist immer besser zu wissen, was man hat, als zu hoffen, dass man irgendwann weiß, was man hat.
Definitiv. Nächste Nachricht, eine Sperre. Willie Snead, der, ja, würde ich sagen, zweitbeste Receiver im Saints-Roster. Letzte Saison auch relativ gut gespielt, wurde gesperrt. Interessant, das kam relativ überraschend, für mich zumindest. Ich hatte vorher nichts gehört, denn der Grund, warum er gesperrt wurde, ist, dass er betrunken Auto gefahren ist und das, glaube ich, schon am 11. Juli diesen Jahres. Und die Liga hatte ihn dann schon eine höhere Strafe aufgebrummt als die jetzigen 3 Spiele, die er gesperrt ist. Aber er hat dann auch, beziehungsweise in der Anhörung, die er dann zugesprochen bekommen hat, konnte sich wohl erklären und das Ganze wurde reduziert auf jetzt natürlich 3 Spiele. Also 3 Spiele ist Willie Snead gesperrt für die kommende Saison. Wichtige Spiele, unter anderem gegen die Patriots. Das ist für die Saints auf jeden Fall ein starker Rückschlag.
Ja, auf jeden Fall. Gerade haben sie jetzt kurz zu den Patriots getradet. Das heißt, sie sind auf der Wide Receiver Position nicht mehr so tief, wie sie es im letzten Jahr waren. Da hatten sie ja nun wirklich, konnten sie ja komplett aus den Vollen schöpfen. Da wird es jetzt die ersten 3 Spiele ein bisschen schwierig werden. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich frage mich immer, die Leute, die verdienen, das sind Millionäre, ne? Und es gibt, die Teams bieten den Spielern Fahrservices an. Es ist ja nicht mehr so, dass sie sich irgendwie ein Taxi oder ein Uber rufen müssen. Es ist einfach so, die können bei dem Team sagen, hey, stell mir mal einen Fahrer, ich will da irgendwie mal ordentlich feiern gehen oder so. Und die nutzen das nicht. Ich verstehe es wirklich nicht.
Ja gut, aber das ist halt, du hast halt Geld, du willst halt selber fahren, du bist halt abends unterwegs, du hast vielleicht keinen Bock, dass der Fahrservice weiß, wo du hin willst und wo du abgeholt werden willst. Ja. Du willst vielleicht ein bisschen eigenständiger bleiben und sein und deswegen wahrscheinlich dann das diese Sache. Insgesamt, wir haben es jedes Jahr 5, 6, 7 Mal, dass allein nur dieses Driving Under Influence, dass das aufkommt bei dem einen oder anderen Spieler. Schwierig ist natürlich immer, wenn das eben die so wichtige Spieler sind, wie eben Willie Snead, dem man eben noch eine größere Rolle als letztes Jahr prognostiziert hat. Schwierig. Letzter Punkt vielleicht, was so, um bevor wir in das turbulente Wochenende starten, Joey Hayden, Cornerback der Browns, sollte am Anfang der Woche getradet werden. Man hat keinen Abnehmer gefunden. Dann wurde er gecuttet und ich glaube innerhalb von 5 Minuten.
Ja, das war wirklich sehr schnell. Also wurde gecuttet und dann wurde schon direkt gesagt, so, oh, Steelers sind interessiert, Insider News oder so. Und morgen Abend soll er ein bisschen bei den Steelers irgendwie antanzen und eine Vertragsgespräche führen. Aber selbst am selbigen Abend wurde er quasi noch gesigned. Am nächsten Tag kam dann, glaube ich, der Medizincheck. Also bei den Browns hat er, glaube ich, 11 Millionen gegen das Cap gezählt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. 11 Millionen, um die 11 Millionen hätte er bekommen. 4 Millionen in Dead Money, also 4 Millionen an Garantien, die quasi trotzdem noch an ihn bezahlt werden müssen von den Browns. Und er bekommt jetzt bei den Steelers 3-Jahres-Vertrag, glaube ich, über 27 Millionen, 7 Millionen im ersten Jahr und danach jeweils 10 Millionen. Es ist im Prinzip ein Einjahresvertrag für die Steelers. Also die 7 Millionen sind da mehr oder weniger eingeplant. Die sind safe. Und danach können sie sich jedes Jahr entscheiden, ob sie ihn cutten oder nicht, ohne großartig noch an Geld zu verlieren. Insofern, für Steelers-Fans ist es auf jeden Fall ein sehr schönes Signing. Also ich würde mich darüber freuen. Gerade wenn man sieht, dass die Steelers ja auch gesagt haben, dass sie mehr Man-to-Man spielen wollen, ein bisschen von diesem Zone Defensive Scheme weg wollten, weil ja, Tom Brady sie ja komplett immer auseinandergenommen hat, wenn sie Zone gespielt haben. Und wenn man dann Man-to-Man spielt, wie man im Super Bowl gesehen hat, damit hat Tom Brady doch eher Probleme. Und dafür soll dann Joe Hayden eine gute Option sein. Man wird sehen, was am Ende dabei rauskommt.
Ich glaube, solide ist gut. Waren sehr viele andere Teams auch noch interessiert. Das zeigt einfach auch, dass der Marktwert, glaube ich, von ihm schon noch da ist. Ihm wurde ein bisschen Unrecht getan in meinen Augen, dass er so ein bisschen runtergespielt wurde, was so sein Können angeht. Ich glaube, er wird für die Steelers einen sehr guten Job machen und ihnen auf jeden Fall helfen, gerade im Backfield, wo die Steelers Probleme haben und auch immer noch hatten, beziehungsweise andersrum hatten und immer noch haben. Aber er füllt auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Lücke, große Lücke und wird sehr spannend. Also für die Steelers sehr gut.
Gut.
Soweit haben wir im Schnelldurchlauf mal eben die Woche abgearbeitet, was sonst bei uns auch ein bisschen länger manchmal dauert, aber genau. Wir mussten uns jetzt ein bisschen sputen.
Genau, ja, tatsächlich, wir haben auch so ein bisschen so eine Ticking Clock. Mein Zug fährt um 7:30, es ist jetzt 16.40 Uhr. Das wird alles insgesamt laufen, das ist kein Problem, aber wir haben halt nicht übermäßig viel Zeit, deswegen müssen wir uns ein bisschen strikter und uns selber auch so ein bisschen mehr zurückhalten, was wir ja sonst nicht unbedingt so gerne tun. Da kommen wir auch manchmal so ein bisschen ins, wenn man es böse sagen wollte, Schwafeln.
Kommt ja unseren Zuhörern zugute, dass alles auf dem Punkt heute mal ist.
Genau.
Genau, das Wochenende, Christian. Ja. Wir haben viel unternommen jetzt hier in Berlin, haben einige Sachen gemacht, waren abends raus. Unser Handy hat im Grunde genommen vibriert und Dauernachrichten aufgeploppt, denn es ging los mit den Roster-Cutdowns. Also zum ersten Mal haben wir jetzt von den 90 Leuten, die im Team waren, musste runtergebrochen werden auf 53. Ein wirklich Tohuwabohu, was da sich abgespielt hat. Machen wir es so, im ersten Teil sprechen wir kurz mal über diese Notable Cuts, also Spieler, die auf jeden Fall noch einen Impact haben können oder eben auch hatten und überraschenderweise von den Teams entlassen worden sind. Und dann gucken wir im zweiten Teil nochmal auf die Trades, die auch gelaufen sind, parallel dazu. Die sind nämlich sehr, sehr interessant. Da gibt es einige, wie ich finde, wenn man so will, Power-Shiftings. Und schauen wir drauf, aber jetzt erstmal kurz zu den entlassenen Spielern. Vielleicht der bekannteste für alle da draußen.
Da muss ich direkt reingrätschen. Ich habe gerade die Liste, die Felix vorbereitet hat, für sich einmal kurz überflogen und gesehen, dass er einen naja, vom Können her vielleicht eher irrelevanten Spieler, aber für Deutsche doch relevanten Spieler nicht aufgeführt hat.
Ach so, ja, okay, ich bin nach Leistung gegangen. Hier ist das Leistungsprinzip im GFL-Podcast.
Generell können wir das natürlich auch so unterschreiben. Aber Moritz Böhringer ist gecuttet worden von den Vikings. Der deutsche Spieler, quasi der erste, der, glaube ich, aus Europa gedraftet wurde. Mhm. Es gab ja vorher Sebastian Bäumer und Markus Kuhn wurde, glaube ich, auch in der 6. Runde gedraftet, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Weißt du das noch?
Das weiß ich nicht mehr. Ja.
Aber ich glaube, er wurde auch gedraftet. Aber Moritz Böhringer ist quasi der erste deutsche Spieler, der nicht an einem College gespielt hat und gedraftet wurde. Er ist jetzt quasi den Cuts zum Opfer gefallen. Ist er letztes Jahr schlussendlich auch. Ist dann auf dem Practice-Squad gelandet. Man wird sehen. Also heute. Ich glaube, heute ab 4 Uhr können die Practice-Squads befüllt werden wieder. Man wird sehen, ob er dann wieder bei denen auf den Practice-Squad kommt oder sich bei einem ganz anderen Team umschauen muss. Ja, er hatte jetzt auch seinen ersten Catch gehabt im Preseason-Spiel, was jetzt auch nicht unbedingt, ja, also er konnte sich halt nicht so richtig gut durchsetzen.
Nee, er hat sich, ich glaube, dass, also ich weiß auch nicht, ich habe es relativ wenig nur verfolgt, ich glaube, die Konkurrenz und auch die Umstellung sind da einfach so groß für einen Spieler aus der deutschen Profiliga oder ja aus der GFL in die NFL. Von daher, ja.
Ja, aber Vorbei ist es für ihn noch nicht. Es sieht im Moment halt noch nicht so gut aus, beziehungsweise etwas anstrengend. Aber er kann es schon schaffen. Also wir drücken ihm da auf jeden Fall die Daumen.
Ja, definitiv. Dann kommen wir nun zu den, sagen wir mal, Leistungsträgern, die das Team ja sozusagen verlassen mussten. Der wichtigste vielleicht TJ Ward. Wir kommen nachher auch nochmal dazu, beziehungsweise können wir eigentlich jetzt auch direkt sagen. TJ Ward, Safety von den Broncos, kennen wir bestimmt alle von aufgrund seiner sehr, sehr aggressiven und harten Spielweise teilweise. Einer der Mitglieder der No-Fly-Zone in Denver wurde entlassen, ein bisschen überraschend. Wurde aber auch dann relativ schnell von den Tampa Bay Buccaneers geholt, einen Jahresvertrag über 5 Millionen bekommen. Perfekter Fit eigentlich für die Bucks, die ja, gerade was Backfield angeht, auf der Safety-Position sehr zwei junge Spieler haben, wo er auf jeden Fall direkt helfen wird.
Ja, fand ich insgesamt ein bisschen interessant, weil man hat ja auch vorher gehört, dass die Broncos ihn traden wollten. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat er bei den Broncos nur 4 oder 4,5 Millionen in diesem Jahr verdient und jetzt unterzeichnet TJ Ward bei den Buccaneers für 5 Millionen. Und da wundere ich mich, warum man da nicht irgendwie einen 7th-Round-Pick irgendwie an Denver gegeben hat, um dann quasi nur nochmal $500,000 zu sparen. Weil im Prinzip wären sie mit dem Vertrag, den er noch von den Denver Broncos hatte, wären sie günstiger weggekommen. Aber gut, vielleicht ist es ein 7th-Runden-Pick auch dann mehr wert als die $500,000.
Könnte ich mir vorstellen.
Ja. Aber schon ein bisschen komisch.
Das ist ein bisschen komisch, insgesamt die ganze TJ Ward-Sache. Aber das hatte sich, wie gesagt, ja, war überraschend für mich, auch wenn es ab und an mal so Gerüchte gab. Mhm. Aber er ist jetzt bei den Buccaneers und wir haben ja schon über Bucks gesprochen häufiger. Auf jeden Fall ein Team, was wir im Auge behalten müssen diese Saison, was auf jeden Fall sehr gut aussieht und hätten da jetzt einen guten, ja, soliden Safety, der ihm direkt weiterhelfen wird. Ja. Gehen wir mal ein bisschen weiter in der Liste. Matt Jones, Running Back von den Washington Redskins, überraschenderweise gecuttet. Einer, der letzte Saison sehr gut harmoniert hat, da auch mit Kirk Cousins zusammen oder auch Kurt manchmal. ein wirklich sehr versierter, also er ist sehr, wie sagt man am besten, versatile.
Ja.
Ne, Running Back, der eben vieles macht, der gut läuft, auch ein guter Passempfänger ist, einen guten Blitz-Pickup auch hat. Also einer, der, wie gesagt, bei den Redskins sehr gut gespielt hat. Überraschender Cut hier. Gleiches für Jeremy Curley, Wide Receiver von den 49ers.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ich bin mir jetzt wieder nicht ganz sicher, aber ich glaube, er hat Anfang des Jahres noch einen 2,8 Millionen Dollar Signing-Bonus bekommen. Das ist schon sehr erstaunlich, dass man da niemanden cuttet. Das sind ja quasi 3 Millionen, die komplett weg sind. Und dementsprechend ungewöhnlich, sehr ungewöhnlich. Er wurde, glaube ich, auch so ein bisschen in Verbindung gebracht mit Seattle als möglichen Trade-Partner. Würde mich jetzt nicht wundern, wenn Seattle jetzt bei ihm anklopft und sagt so, hey, willst du nicht zu uns kommen? Die haben ja auch durchaus ein bisschen Potenzial, jetzt wieder auf der Wide-Receiver-Position. Da haben sie ja auch was abgegeben. Insofern wird man sehen, wie es da weiterläuft.
Wo du es ansprichst, abgegeben, vielleicht der Preseason-Held aus Seattle, hatte schon fast einen Heldenstatus da nach zwei Preseason-Spielen. Cason Williams, der Wide Receiver, wurde auch gecuttet, etwas überraschend bei den Seahawks. Die Seahawks, da kommen wir auch nachher nochmal ausführlicher zu, sehr, sehr aktiv gewesen. Sonst noch auf jeden Fall interessant, Alex Boone, Guard, lange Jahre in der Liga gewesen bei den 49ers, ein sehr guter Spieler, wurde von den Vikings entlassen. Auch interessant, die Vikings sind jetzt nicht unbedingt ein Team, das auf eine solide O-Line unbedingt zurückgreifen kann. Und dann vielleicht noch Spieler, die wahrscheinlich alle da draußen kennen vom Namen her, die vielleicht jetzt mit diesem letzten Cut ein mögliches Karriereende einläuten, beziehungsweise vielleicht nicht mehr die Chance bekommen werden. Das ist einmal zu nennen Chris Johnson, vormals mal die 2000 Yards geknackt, der Running Back, wurde von den Cardinals entlassen. Victor Cruz von den Bears.
Der Super Bowl Hero von 2011.
Kein Salsa Dance vielleicht mehr für ihn. Wird wahrscheinlich schwierig, da nochmal was zu finden für ihn. CJ Spiller, auch einer, den ich immer gern gemocht habe, damals schon bei den Saints.
Bills, oder?
Auch, und dann war bei den Bills, bei den Saints mit Drew Brees, war sehr, sehr erfolgreich. Auch er ist entlassen worden von den Chiefs und könnte auch wahrscheinlich das Karriereende für ihn bedeuten. Und dann gibt es noch eine Personalie, Christian, über die haben wir schon das ein oder andere Mal geredet.
Ja, ja. Okay. Kurze Erklärung, Felix hat gerade auf den Namen gezeigt. Ich habe es nicht direkt gecheckt, aber ja, auf jeden Fall, da haben wir ein paar Mal drüber geredet.
Es ist der gute Brock Osweiler.
Ja.
Brock Osweiler wurde von den Cleveland Browns gecuttet.
Genau, und was zu erwarten war, mehr oder weniger.
Ja, ich hatte ihn ja als den Starter eigentlich, Bruno, zu sehen.
Ja.
Er wurde jetzt von den Denver Broncos, den Weg dahin kennt er bestimmt noch, zum League Minimum.
Genau.
Für einen Veteran. Ich habe noch nachgeguckt, das sind 775.000 ja. Dollar für ihn.
Also er bekommt mehr. Er bekommt 950.000 Dollar. Aber das ist so eine Sonderregelung, dass Veteranen dann quasi zwar mehr Geld bekommen und das Geld aber nicht komplett gegen das Cap zählt.
Ja.
Also das sind 775.000 Dollar, bekommt er dann quasi auf das Cap angerechnet, aber 950.000 Dollar bekommt er. Ist ihm persönlich ziemlich egal, weil egal was er tut, er bekommt dieses Jahr 16 Millionen Dollar.
Ja.
Es ist halt für Cleveland interessant, weil Cleveland kann dann diese 775.000 Dollar sparen, muss dann halt dementsprechend nur 15 Millionen 225.000 Dollar bezahlen. Also sie sparen sich ein bisschen Geld, nicht viel.
Sparen sich Geld, aber insgesamt jetzt wissen wir auch, was endlich ein Zweitrunden-Pick kostet, wenn man den kaufen möchte.
Genau.
Nämlich genau das Geld, was du gerade sagtest. Es ist ein bisschen, für ihn tut es mir ein bisschen leid insgesamt. Er kommt jetzt zurück zu den Broncos, die ihn unbedingt halten wollten nach der Peyton Manning-Ära. Und er gesagt hat, nee, ich gehe nach Texas, zu den Houston Texans, will mehr Geld verdienen. Und jetzt kommt er zurück als Backup für Trevor Siemian.
Genau.
Das ist,
weil Paxton Lynch hat sich verletzt in der Preseason und Prognosen, die ich jetzt bei Twitter gelesen habe, ist, dass er 5 Wochen raus ist. Das heißt, 5 Wochen ist er Backup down. Dementsprechend hat man dann Brock Osweiler zurückgeholt. Ist dann natürlich auch wieder die Frage, was machen die nach 5 Wochen mit ihm? Schmeißen die ihn dann wieder raus oder nehmen sie ihn als dritten Quarterback mit?
Also es ist auf jeden Fall ein Spießrutenlauf.
Ja. Also ich stelle mir das auch, irgendwie tut er mir auch tatsächlich leid. Ne? Also man muss ja echt sagen, es wird ja schon unheimlich viel über ihn gelästert und das ist schon, das ist unangenehm. Aber gleichzeitig denke ich mir auch, okay, der hat jetzt in seiner Karriere schon 40 Millionen verdient, ohne dass er irgendwie wirklich richtig viel dafür gemacht hat. Wie unser beider Freund Mike Lombardi immer so gerne sagt, The Heist, also der Überfall, Raubüberfall.
Ja.
Ja, der, also ja, er hat schon sehr viel Glück gehabt. Insofern sollte das sicherlich durchaus für die Schmach, die er so erfährt, kompensieren können.
Kompensieren auf jeden Fall. Traurig ist es für ihn wahrscheinlich aus sportlicher Sicht, dass er als der quasi Nachfolger von Peyton Manning gehandelt wird, dann quasi das Risiko eingeht, woanders hingeht, überhaupt nicht, also völlig versagt und dann das zum nächsten Team geschifft wird. Eigentlich nur, weil das Team gesagt hat, okay, wir nehmen einfach das Geld auf uns, weil wir wollen den Pick haben von Houston, die Browns damals, und jetzt ist er zurück in Denver. Die Fans werden ihn sicherlich nicht großartig mögen. naja, Wir werden sehen. Du hast es schon kurz angesprochen, wenn er jetzt quasi einschlagen würde, würden alle dann John Elway feiern, als wäre der größte Taktikfuchs überhaupt.
Ja, genau. Alles komplett durchgeplant. Ja. Alles komplett durchgeplant. Warum soll ich ihm Geld geben, wenn ich ihn auch für billig haben kann? Das würde passieren, das passiert sogar jetzt teilweise schon, dass manche Leute sagen so, oh, wie klug war das denn, dass er damals nicht so viel Geld für ihn bezahlt hat. Das war ein Genius. Besser geht's gar nicht, aber schlussendlich hat einfach nur Glück gehabt. Das hat nichts mit seinem Skill als General Manager zu tun. Das ist einfach nur Glück. Und wahrscheinlich ist es am Ende auch unheimlich viel Wind um nichts, wie eigentlich vieles bei Brock Osweiler.
Letzter, den wir, also wie gesagt, es gibt unzählige Trades. Ja. Entschuldigung, Cuts, also Spieler, die entlassen wurden. Wie gesagt, wir haben uns auf die wichtigsten Namen, die man auch so kennt da draußen, beschränkt. Und der letzte, den wir vielleicht noch ansprechen möchten, ist Brandon Bolden von den Patriots. Ein überraschender, für mich überraschender Cut. Brandon Bolden, ein sehr zuverlässiger Running Back in den ersten Jahren bei den Patriots und hat sich dann zu einem der besten Special Teams Player entwickelt. Genau. Und kann eben im Special Team extrem viel leisten für die Patriots, aber eben auch ist er immer wieder in den letzten Jahren, wenn Verletzungssorgen da waren, eingesprungen als Running Back. Er hat einiges verdient, das stimmt für die Position, die er gespielt hat, das hattest du angesprochen, aber insgesamt schon ein bisschen überraschend für mich.
Ja, ich habe so vorher schon so ein bisschen gemurmelt oder drumherum gehört, dass er wirklich sein Ende bei den Patriots, in seinem Ende entgegensteuert, weil er tatsächlich relativ viel verdient hat, ich glaube so um die 2,5 Millionen im Jahr, was für einen Spieler, der nur Special Teams spielt, in der Liga sehr ungewöhnlich ist. Also ich glaube nicht, dass viele Teams so designierte Special Teams Spieler haben. Bei den Patriots ist es sehr üblich. Ich meine, sie haben ja Matthew Slater, der relativ gut verdient und eigentlich nur Gunner ist, also nur in den Special Teams spielt und dann draften sie auch ganz gerne mal so Leute, die sie dann wirklich noch für die Special Teams benutzen. Also King ist jetzt so einer, der in den letzten Jahren so ein bisschen nach vorne gekommen ist. Und da ist dann irgendwo dann Brandon Bolden der Odd Man Out geworden, weil er einfach teuer war und wahrscheinlich Bill Belichick sich gedacht hat, gut, ich kriege dieselbe Production von einem jüngeren Spieler, der vielleicht nochmal auch mehr Potenzial auf lange Sicht hat. Und deswegen ist es schon schade, weil das ist so ein Spieler, der ist, also ich glaube fast seitdem ich die Patriots verfolge, so seit 2011 oder, nee, der müsste mit Ridley in der Klasse gedraftet worden sein.
Oder eins sogar davor, ich bin mir aber auch nicht mehr ganz sicher.
Auf jeden Fall schon lange dabei, sehr sympathischer Typ, irgendwie natürlich schon schade. Gerade für solche Spieler ist das dann, ja, so ist dieser Roster Cup Down Date, ist natürlich immer dann auch so ein Tag, den man nicht so unbedingt entgegenfiebert, weil wie viel waren das? Ich glaube 1200 Spieler haben gestern ihren Job verloren und das ist natürlich nicht wirklich schön.
Das stimmt. Aber wie gesagt, Brandon Bolden, eigentlich, naja, der Spieler, der alles kann für die Patriots, aber selbst das ist dann ein bisschen zu teuer in der Liga. Interessant, ne? Aber das führt dann auch wieder jetzt zu weit, wenn ich jetzt sagen würde, das liegt halt auch daran, dass in der NFL einfach nicht genug bezahlt wird, weil so einen Spieler möchtest du eigentlich nicht abgeben wahrscheinlich, aber musst wahrscheinlich aufgrund der finanziellen Lage musst du es leider machen. Aber wäre natürlich schön, wenn so ein Spieler dann auch bei dem Team bleiben könnte mit dem Geld. Aber
so man hört ja jetzt auch schon so, dass quasi so ein bisschen gemauschelt wird zwischen den Patriots und Brandon Bolden. Wenn er keinen Vertrag bekommt, dann ist er quasi auf der Speed-Dial-Liste ganz oben. Das heißt, wenn irgendwie ein Running Back sich verletzt oder so, dann würden sie ihn direkt anrufen und wieder dann einstellen. So als stille Reserve wird er dann quasi so gehandelt. Ist auch nicht unüblich bei den Patriots. Ist generell nicht unüblich bei Teams. Das machen viele Teams, dass sie so mündliche Übereinkünfte treffen mit den Spielern und sagen so, hey, zieh jetzt noch nicht immer direkt nach Florida oder so, bleib erstmal bei uns. Wenn was passiert, dann rufen wir dich an. Bleib fit und so. Und das ist gar nicht mal so unüblich.
Ja. Und soweit haben wir die Roster-Cutdowns mal besprochen, die wichtig waren. Wie gesagt, wir können 5 Stunden drüber reden, über die meisten Spieler. Aber wir müssen uns da etwas kurz fassen, damit das auch nicht ausufert. Und dann haben wir noch als letzten Punkt, das wollen wir jetzt besprechen, die Trades. Denn die waren auch sehr, sehr spannend.
So, dann machen wir jetzt mal mit den Trades weiter. Ich wollte direkt mal starten mit einer interessanten Statistik, die mir bei Twitter über den Weg gelaufen ist. Und zwar eine Statistik, wie viele Trades innerhalb der Liga quasi seit 2008 gelaufen sind. Und da ist es schon sehr erstaunlich festzustellen, dass die Zahl unglaublich angezogen hat. Also wenn man 2008, 2009, 2010, 2011, da waren das immer nur so 8 bis 13 Trades pro Jahr. Und in der Zeit von 2015 bis 2017 hatte man irgendwie, wir haben jetzt schon 44 Trades in diesem Jahr und 52 war, glaube ich, die Höchstzahl und das war 2015. Also dementsprechend sieht man, dass unglaublich viel tradefreudiger alles läuft. Das ist interessant, das ist sehr interessant, weil Trades sind spannend.
Trades sind super.
Das ist für alle gut. Das ist für die, also ja, vielleicht für die Teams nicht unbedingt, aber es ist für die Fans gut, es ist für die NFL gut, weil es mehr Nachrichten generiert. Mehr Nachrichten generiert heißt mehr Interaktion mit den Fans. Mehr Interaktion mit den Fans heißt mehr Leute, die Geld dafür bezahlen.
Mehr Leute, die Geld dafür bezahlen, heißt mehr Leute, die Geld dafür bezahlen.
Genau. Und mehr Leute, die Geld dafür bezahlen, heißt auch, dass Roger Goodell mehr Revenue kreiert, also mehr Gewinn erwirtschaftet für die NFL. Und das heißt, dass die NFL-Besitzer noch sehr viel
noch mehr Geld verdienen.
Noch mehr Geld verdienen und noch zufriedener.
Also die Quintessenz ist immer, dass irgendjemand noch mehr Geld verdient. Das meistens ist es, sind es die Owner oder Roger Goodell.
Ja. Und die Owner würden jetzt sagen, wenn wir mehr Geld verdienen, dann verdienen die Spieler auch mehr Geld.
Ja,
und,
schön wär's.
Ja gut, es ist nicht ganz unrichtig. Ich meine, das Salary Cap richtet sich ja an den großen Einkommen. Insgesamt, das steigt dann natürlich auch. Dementsprechend, ja. Es ist win.
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 Okay. ja, aber was ist dein erster Gedanke? Wieso gibt's mehr Trades? Sind die Teams, haben die weniger Zeit, Spieler zu evaluieren? Liegt es daran, dass sie vielleicht, dass es schwieriger ist, generell, Spieler aus dem College zu evaluieren, dass sie dann schnell auch wieder rausgeschmissen werden, gerade Picks, die auch hoch in den Runden genommen werden? Weil man sieht ja immer häufiger auch, dass Spieler, die gedraftet werden, relativ früh von den Teams auch wieder abgestoßen werden.
Das stimmt, ja. Das ist sicherlich ein Punkt. Nicht der Hauptpunkt. Definitiv nicht der Hauptpunkt meines Erachtens. Der Hauptpunkt ist erstmal der, dass einfach unheimlich viel Geld im Umlauf ist. Alle Teams haben eigentlich Geld. Also es gibt ein paar Teams, die auch in dieses Jahr mit wenig Cap reingestartet sind. Aber die haben dann im nächsten Jahr sehr wahrscheinlich viel Geld zur Verfügung. Weil einfach das Salary Cap seit 5 Jahren einfach jedes Jahr um stumpf 10 Millionen Dollar steigt und das Gehaltsgefüge sehr träge ist, bis es sich darauf angepasst hat, also die Spielergehälter dann quasi. Dementsprechend ist sehr viel Geld im Umlauf, dementsprechend ist es halt auch einfach möglich, die Verträge von anderen Teams dann, von anderen Spielern aus anderen Teams dann ins eigene Salary Cap wieder einzufügen. Und es ist auch irgendwo notwendig, weil immer weniger Spieler die Free Agency treffen, also hitten, also erreichen. Wenn halt ein Team so viel Geld über hat, dann muss es sich nicht überlegen, welche Spieler es behält, sondern kann einfach alle mehr oder weniger sein. Und das führt dann dazu, dass halt immer weniger so Stars oder richtig gute Spieler die Free Agency erreichen. Und dementsprechend ist es dann einfach nötig, dass man sich dann andere Spieler dann über Trades organisiert.
Ja, das leuchtet mir auf jeden Fall ein. Ich frage mich dabei bei dem Thema Trades natürlich auch immer, ob die Teams mehr jetzt auch quasi, analytischer an die eigene Kaderplanung gehen als vielleicht früher noch. Also dass man mehr und mehr Teams jetzt sieht, die im Grunde genommen vor der Saison schon, das hatten wir so oft jetzt das Thema mit den Bills oder den Jets, vor der Saison sagen, okay, wir können hier jetzt nicht viel erreichen in der Saison. Wir können 2, 3 Spiele gewinnen, vielleicht auch 4, wenn es gut läuft, 5. Aber das bringt uns nichts. Wenn wir jetzt traden, haben wir einerseits mehr Geld in den nächsten Jahren und haben möglicherweise viele Draftpicks.
Ja.
Und dass man da eben so rangeht und sagt, weil vielleicht war es in den letzten Jahren nicht so, dass man eben gesagt hat, so wir geben die Saison so ein bisschen schon aus der Hand, um mal eben das Team ganz analytisch und ganz ohne Gefühle und Emotionen neu aufzubauen.
Auch sehr valider Punkt, würde ich sagen. Das kann man schon so sagen. Das fing ja so ein bisschen an, als Sashi Brown, der de facto General Manager der Cleveland Browns, ich finde den Namen so toll, Sashi Brown, und dann auch noch bei den Browns, das ist ja, geht ja kaum noch besser, der kam ja aus diesem analytischen Background, der mit viel mit Statistiken gearbeitet hat und ja, so diese neue Generation so ein bisschen verkörpert, dieses Computeraffine mit Big Data zusammenzuarbeiten, beziehungsweise weiß ich, wie Big Data die jetzt ist, ob man das unbedingt sagen kann, aber viel mit Daten arbeitet und viel automatisch ausrechnet, ohne dass das wirklich eine Person alles Schritt für Schritt selber tut. Und als er dann bei den Browns angefangen hat, haben ja auch viele gesagt, dass er jetzt Moneyball gespielt hat. Ich weiß nicht, ob viele den Film kennen, der Film mit Brad Pitt, wo es um diesen Paradigmenwechsel im Baseball ging, dass man dann wirklich stumpf mit Statistiken seinen Kader zusammengestellt hat und dann die Scouts gesagt haben, was nimmt ihr da für Leute, die können das und das nicht, die können das und das nicht. Aber man dann einfach gesagt hat, okay, wenn man so und so darauf setzt und so weiter, funktioniert. Und es hat dann am Ende auch funktioniert. Ne? Ja. Der Film war mit Brad Pitt und Jonah Hill, glaube ich. Ist so ein typischer Hollywood-Sportfilm. Also es ist durchaus unterhaltsam, den kann man sich angucken. Wäre durchaus eine Empfehlung, keine starke Empfehlung, aber eine Empfehlung von mir. Aber ja, um auf den Punkt zurückzukommen, ich bin ein bisschen abgeschweift. Ich denke schon, dass insgesamt analytischer die Sachen betrachtet werden.
Ja, wahrscheinlich schon. Also die Teams, die wissen mehr und mehr, wie sie quasi die komplette Saison spielen, welches System sie spielen und auf Grundlage dessen werden eben Spieler schneller getradet, wenn sie eben nicht passen in das System, wenn sie sich nicht richtig einfügen können und wenn sie nicht eben genau das machen können, was sie machen sollen, dann ist es schnell vorbei mit ihnen bei den jeweiligen Teams. Was uns zu den Trades selber bringt, die waren fast noch interessanter, auch im Ausblick auf die kommende Saison, als jetzt die Roster-Cuts, die wir vorhin besprochen haben. Der dickste Trade sozusagen, würde ich sagen, ist der Trade der Seahawks und der Jets.
Ja.
Die haben im Grunde genommen getauscht Sheldon Richardson, der ja häufig schon Thema von Trade-Spekulationen war, wird jetzt quasi für die Seahawks auflaufen in einer sowieso schon extrem starken Defensive Line.
Ja.
Und dafür geben die Seahawks Jermaine Curse auf, ihren langjährigen, soliden Wide Receiver. Der geht jetzt zu den Jets, die ja im Grunde genommen gar keinen Wide Receiver mehr haben neulich. Und das ist natürlich schon
ist ein Blockbuster-Trade.
Ja, vor allen Dingen, weil die Seahawks das voll reingehen jetzt. Also wirklich mit Sheldon Richardson natürlich auch ein gewisses Risiko eingehen, weil er eben auch vielleicht ein bisschen, was so seine Persönlichkeit angeht, vielleicht Probleme mitbringen kann. Aber sie gehen all in, wenn man so sagen könnte. Und werden jetzt eine Defense aufs Feld schicken, die sowieso schon so stark war und jetzt im Grunde nochmal einen der besten Defensive Tackle reinpacken.
Ja, ich bin auch bei Twitter über einen interessanten Tweet gestoßen, der vorher war, also vor dem Trade. Und zwar sind 8 der 11 Starter von den Seahawks auf der Defensive Side, haben schon mal den Pro Bowl erreicht. Also das heißt 8 von 11 Pro Bowler. Und jetzt kommt noch Sheldon Richardson dazu. Das nenne ich mal eine dicke Defense. Und man muss auch dazu sagen, die Defense war, glaube ich, in den letzten 4 Jahren dreimal die beste Defense nach Punkten und einmal die drittbeste nach Punkten. Das wird sie dieses Jahr auch wieder sein. Und das Ganze auch ziemlich günstig, ne? Also sie haben Jermaine Curse, den wollten sie vorher schon abgeben. Ich glaube, wenn sie nicht getradet hätten, hätten sie ihn gecuttet. So wirkte das irgendwie.
Ja.
Und dann haben sie noch einen Second-Round-Pick abgegeben. Okay, Richardson könnte so ein typisches One-Year-Rental sein, also dass man den quasi nur für ein Jahr hat und dann im nächsten Jahr ziehen lässt. Und dann würde man ja dann im übernächsten Jahr einen Compensatory-Pick dazu bekommen. Dann wäre es vielleicht ein bisschen teuer. Aber vielleicht denken sie sich auch, okay, das Potenzial zu einem super starken Spieler hat Richardson. Ich meine, er ist ja auch ein super starker Spieler. Die Frage ist, wie er motiviert werden kann, ne? Wenn er in einem erfolgreichen Team spielt.
Ja, das könnte sein, dass er eben auf der einen Seite sagt, er hat jetzt quasi die Chance, auch was zu gewinnen. Ich weiß jetzt nicht, ob das höher bei ihm einzustufen ist, als der Wille, Geld zu verdienen. Mhm. Aber keine Ahnung, mit Bennett dann in der Linie da, das ist also... Ich würde sagen, damit haben die Seahawks sich 2-3 Plätze im Power Ranking in der NFC nach oben geschossen, nur durch diesen Trade. Also das, wie gesagt, der spektakulärste Trade. Der wurde gefolgt von einem auch relativ spektakulären Trade. Und zwar haben die Patriots gestern ihren dritten Quarterback im Team, Jacoby Brissett, den kennt man vielleicht noch, der hat letzte Saison sehr gut gegen die Texans gespielt, in einem Spiel, nach Indianapolis geschickt. Interessant. Und haben dafür aber Philipp Dorsett, den ehemaligen, ich glaube 2015 in der ersten Runde, Platz 29 war das, glaube ich, von den Colts gedrafteten Speedy Receiver, den holen sie sich, der auch noch ja ein guter Returner ist. Das heißt, der wahrscheinlich dann irgendwie so ein bisschen Edelman-Position einnehmen soll, weil man eben mit Amendola nicht weiß, wie hält er durch. Ist natürlich auch wieder eine, das ist so ein Bild der Saison eigentlich für die Patriots. Ne? Also sie gehen, wenn sie irgendwas machen, dann so ein bisschen volle Kanone rein. Weil Philip Dorsett vielleicht jetzt ein bisschen enttäuscht hat in Indianapolis, aber halt vom Kaliber her ein super guter Spieler ist. Und Jacoby Brissett, ja. Was machen die Colts? Also Andrew Luck ist von der PUP runter? Also
Der wird die ersten Wochen nicht spielen. Also er ist doch von der PUP runter, das heißt, er könnte, sonst hätte er erst quasi frühestens in Woche 9 einsteigen können. Er wird, also ich habe jetzt auch irgendwie, ja, es ist sehr schwierig, da an Infos ranzukommen. Also die Colts halten sich da auch sehr bedeckt. Aber er wird bestimmt die ersten 1-2 Wochen, vielleicht auch 3 Wochen nicht spielen. Und lustigerweise ist der Brissett-Trade jetzt ein bisschen spät eigentlich für die Colts, weil starten wird er wohl nicht. Das wird dann
Scott Tolzien.
Der wird das dann wohl tun. Brissett wird ihn dann wahrscheinlich erstmal als Backup zur Seite stehen, das System von den Colts lernen und vielleicht dann, ja, vielleicht ist er dann in 2-3 Wochen, wenn Luck noch nicht wieder zurück ist, dann als Starter bereit. Im Prinzip ist es ein Win-Win für beide Teams. Colts können sich die Backup-Situation so ein bisschen besser, auch auf lange Sicht deutlich besser, können sich halt deutlich besser situieren dort. Mit Brissett ist es als Backup und ich meine, er hat ja jetzt noch 3 Jahre seinen Rookie-Vertrag. Das heißt, er kostet auch einfach mal nichts in der Zeit.
Und man muss auch nicht mit Dorsett quasi schon nächstes Jahr über eine Vertragsverlängerung nachdenken.
Das kommt auch dazu, ja. Und die Patriots haben jetzt halt ein Replacement für Edelman. Gleichzeitig vielleicht auch ein langfristiges Replacement für Edelman. Edelman hat auch eine schöne Übersicht gesehen. Er hat schon viele Verletzungen gehabt in seiner Karriere. Und jetzt ist halt die Frage, wie kommt er zurück? Also von einem ACL zurückzukommen, ist nicht immer gegeben, dass das funktioniert.
Ja, wobei wahrscheinlich, also bei Edelman kann ich mir vorstellen, dass er die Hälfte der Verletzungen, die er hatte, eh nicht reportet. von daher kann es auch sein, dass er sagte, mir geht's super gut, ich komme zurück. Aber auf jeden Fall ein interessanter Trade für die Patriots. Jeder Rückschlag, den sie jetzt in der Offseason hatten, den hauen sie irgendwie, füllen sie nicht irgendwie nur auf, sondern da gehen sie dann auch all in, so wie die Seahawks.
Genau.
Die Pittsburgh Steelers haben natürlich im Zuge dessen auch so ein bisschen Zugzwang gehabt, ne? Weil sie ja eben sozusagen in diesem Arm Race mit den Patriots in der AFC sind, haben auch so ein bisschen getradet, haben ihren Wide Receiver Sammy Coates zu den Browns getradet und haben ihren Cornerback, ihren Starting Cornerback Ross Cockrell zu den Giants getradet. Für Draftpicks in 2018 und jetzt haben sie ja eben Joey Hayden, Le'Veon Bell ist zurück.
Genau.
Und ich glaube Hamilton hieß der andere Receiver, der gegen die Patriots letztes Jahr auch in den Playoffs gut gespielt hat, Antonio Brown. Also die haben da auch ein bisschen aufgeräumt.
Matthias Bryant ist jetzt ganz frisch gecleared worden, tatsächlich auch zu spielen.
Genau.
Was ja auch irgendwie komischerweise sehr lange gedauert hat, aber eigentlich auch nicht wirklich fraglich war.
Das heißt, sie haben im Grunde genommen so ein bisschen aufgeräumt und ersetzt. Also sie haben
ersetzt, auch geupgradet, würde ich sagen.
Ja klar, also Joey Hayden ist ein Upgrade zu Cockrell und Sammy Coates brauchen sie nicht mehr, weil jetzt eben Brian zurück ist und auch Hamilton guten Eindruck gemacht hat. Le'Veon Bell ist zurück. Das auf jeden Fall von den Steelers. Die dominierenden Teams waren aber, wie gesagt, bei den Trades die Seahawks und die Patriots.
Genau.
Denn die Patriots haben nochmal mit den Seahawks direkt getauscht.
Ja.
Cornerback Justin Coleman für Defensive End Cassius Marsh.
Ja, schlussendlich nicht direkt getauscht. Die Trades waren, ich glaube, 1-2 Tage auseinander. Aber der Draftpick, das war ein Seventh Rounder, glaube ich, den die Seahawks für Coleman gegeben haben. Der wurde dann quasi später von den Patriots wieder zurückgetradet. Plus einen Fünftrunden-Pick für Cassius Marsh. Cassius Marsh. No, Cassius, ne? Cassius Marsh. Okay, man sieht, mit den Namen ist das nicht immer so leicht. Man muss immer kurz drüber schauen, um zu schauen, wie sie ausgesprochen werden. Defensive End für die Patriots ist eine riesige Notposition.
Ich glaube, die haben nur zwei vorher gehabt.
Die haben auch jetzt nur drei. Drei Defensive Ends. Und das ist schon ganz schön dünn, um damit in eine Saison einzugehen.
Ja, Ninkovic verloren. Coney Ealy hat sich nicht rausgestellt als die Lösung. Und deswegen jetzt eben Marsh geholt. Da eben, ja, Need sozusagen befriedigt und die Seahawks gleichzeitig auf der Cornerback-Position, wo sie ja dann auch hinter Sherman relativ viel rumgeschaffelt haben. Mhm. Und ich glaube, der eine ist jetzt auch noch auf der Verletztenliste aufgetaucht. Mhm. Von daher haben die Seahawks da auch mit den Patriots direkt getauscht und gesagt, so, okay, wir müssen hier unsere Lücken auffüllen.
Ja,
genau. Mhm. Einen letzten Trade, den man vielleicht noch ansprechen kann, ist, dass die Lions einen sehr guten Special-Teamer Johnson Bademosi zu den Patriots auch noch geschickt haben für einen, ja, ich glaube, 6-Runden-Pick, dann im 2019. Mm. Das schließt sich an die Brandon Bolden Entlassung, an
Es ist erstaunlich, wie viel Bill Belichick immer von den drei Phasen des Spiels redet. Und es scheint tatsächlich so sein, dass Belichick deutlich mehr Wert auf diese dritte Phase des Spiels, also auf die Special Teams Phase legt, als es andere Teams tun. Dieses generelle Positionsspiel einfach. Ne?
Ja.
Also da legt er einen großen Fokus drauf. Die Patriots haben in der Regel auch immer ein sehr starkes Special Team.
Ja.
Auch wenn sie sich manchmal selber so ein bisschen veräppeln, wenn man an das Spiel gegen Philly, war das 2014? Weißt du das noch?
Nee, 2015 war das, meine ich, wo sie irgendwie drei verschiedene Returner hatten und jeder hat den Ball gefummelt.
Ja, die haben, glaube ich, mit zwei Touchdowns geführt oder so und dann haben sie einen Onside-Kick gemacht vor der Halftime quasi. Also nicht einen klassischen Onside-Kick, sondern es war so ein Mortar-Kick. Das hat dann Nate Ebner, der ja auch Rugby-Spieler ist und dementsprechend so ein paar Schießkünste hat, wie man mit dem Ball umzugehen hat, der hat dann so einen Mortar-Kick probiert, der katastrophal in die Hose gegangen ist. Und dann gab es noch diese ganzen Special-Teams-Fumbles. Ich glaube, die haben 14-0 geführt und dann fingen die mit diesem Crutch an, mit diesem Onside-Kick und dann haben sie danach noch irgendwie 28-21 verloren oder so. Gegen ein Philly-Team, das einfach ganz klar schwächer war, aber irgendwie.
Aber daran sieht man ja, wie wichtig dieses Special Team ist. Und wenn du überlegst, in der Saison hat irgendwas ein Sieg gefehlt, um nicht nach Denver zu müssen in den Playoffs.
Genau.
Was ist passiert? Sie mussten nach Denver.
Genau.
Und haben da
knapp verloren,
Haben dann da verloren, auch wieder ein Special Team Fehler mit Steven Gostkowski, das Field Goal verschießt. Ja. Also man sieht, dieses Special Team ist so extrem wichtig und das wird einfach immer wieder gerne vergessen und, es kann über die Saison entscheiden, beziehungsweise es kann deine Ausgangslage extrem verschlechtern im Spiel selber oder eben auch für die Saison verbessern, weil es so viel Unterschied macht, ob du quasi einen Turnover im Special Team hast, ob du von der 20-Yard-Linie startest, ob du von der 30-Yard-Linie startest, deinen Angriffs...
oder von der 5-Yard-Linie.
Oder von der 5-Yard-Linie. Also es ist so extrem wichtig und Belichick eigentlich in den letzten Jahren immer auch ein Trainer, der wirklich getradet hat für Special Teams Spieler und Bademosi, der vielleicht dann selber als Defensive Back auch noch den vierten Corner geben kann, aber in erster Linie wahrscheinlich als
Core Special Teamer
arbeiten werden soll. Interessant. Also das ist wirklich spannend gewesen. Also wie gesagt, die Seahawks haben sich extrem verbessert, die Patriots haben sehr viele Lücken geschlossen. Mhm. Jetzt haben wir nur noch ein paar Tage bis zum Start, Christian.
Ja,
5 Tage.
Ich freue mich. Ich bin richtig aufgeregt. Ich weiß gar nicht, wie ich es in Worte fassen soll. Ich freue mich unglaublich auf den Donnerstag. Ich bin mir selber noch nicht ganz sicher, ob ich wie ich das mache, ob ich wach bleibe, ob ich was ich sonst auch ganz gerne mache, ist, dass ich, wenn ein Spiel dann um 2:30 Uhr nachts anfängt unserer Zeit, dass ich dann quasi morgens nicht um 2:30 Uhr dann aufstehe, sondern irgendwie so um 3:30 Uhr, eine Stunde später. Und dann zeitversetzt gucke, dass ich dann quasi anfange und dann die Werbung vorspule und dann kommt man so am Ende ungefähr mit dem realen Spielende dann überein, hat dann die ganze Werbung übersprungen und hat dann noch viel vom Tag.
Viel vom Tag ist gut.
Ich habe Gott sei Dank, habe ich mir Freitag frei nehmen können, so dass ich da völlig frei bin in dem, was ich tue. Aber eigentlich würde ich, glaube ich, doch lieber wach bleiben, weil dann hat man auch den Vorteil, dass man nebenbei die Twitter-Reaktion lesen kann und das ist dann nochmal so auf dem berüchtigten nochmal noch eine andere Erfahrung für mich, dann in die Spiele zu schauen.
Definitiv. Ich bin ebenso gespannt, hoffe auf ein gutes Spiel. Es wird auf jeden Fall ein Spektakel. Dann schließe ich dann am Wochenende drauf direkt die weiteren Spiele an.
Oh ja.
Der Sonntag wird vollgepackt sein.
Ja.
Wahrscheinlich an News und Neuigkeiten werden wir alle überflutet werden.
Mhm.
Vielleicht gibt's auch noch weitere Trades in den nächsten Tagen. Vielleicht.
Würde mich nicht wundern. Ja. Also ich glaube schon, dass gerade mit Belichick könnte ich mir vorstellen, dass er noch was tradet, weil die Defensive End Position und auch die Guard Position. Ted Karras wurde ja auch gecuttet. Ist jetzt vielleicht nicht ganz so wichtig, weil das ist so Backup Position quasi. Da haben sie noch so ein paar Lücken und wir sehen ja, Bill ist durchaus willing, nochmal irgendwie was zu traden. Also da wird noch einiges passieren bei den wichtigen Dingen, je nachdem wie ihr gerade draußen halten euch dann auch bei Twitter am Laufenden. Das ist ja, wir geben immer unser Bestes.
Genau, wir versuchen das zu euch auf dem Laufenden zu halten. Wir hatten das angekündigt, dadurch, dass wir jetzt quasi den letzten Sonntag ohne Football hatten, werden wir uns natürlich auch umstellen, was unseren Podcast und unsere Sendezeit angeht. Denn sonntags um, weiß ich nicht, 5, 6, 7 Uhr einen Podcast zu machen, ist jetzt nicht so clever.
Ja.
Deswegen werden wir das Ganze auf die Woche verschieben. Wir haben einige Sachen, die wir noch momentan so ein bisschen in der Überlegungsphase haben, ob wir das Ganze nochmal aufsplitten in der Woche und euch quasi zwei kürzere Episoden pro Woche bereitstellen, euch zur Verfügung nehmen, in denen wir dann quasi das Wochengeschehen für euch analysieren und besprechen, oder ob wir das Ganze in eine Folge packen. Das wird sich zeigen. Wir werden auf jeden Fall quasi nach dem ersten Spieltag voraussichtlich die nächste Folge haben in der Woche.
An dem Dienstag haben wir angedacht.
Genau.
Kann sich noch ändern.
Kann sich noch ändern, aber der Dienstag ist jetzt erstmal so unser neuer Spot. Aber wir haben ja noch ein paar Tage bis dahin und da werden wir euch informieren und auf dem Laufenden halten.
Ja, und tendenziell, wenn ihr unseren Podcast abonniert über den RSS-Feed, kann euch das ja auch relativ egal sein, wann wir veröffentlichen, weil dann zeigt euch euer Podcatcher das ja von alleine an.
Richtig.
Genau.
Ja, das war's. Es war auf jeden Fall eine schöne Erfahrung, zusammen hier die Sache mal aufzuziehen und nicht immer so weit entfernt voneinander zu sitzen.
Ja, ich bin auch sehr gespannt. Also ich werde mir die Folge auch nochmal anhören. Vielleicht dann gleich auf der Rückfahrt. Ich habe ja dann auch nochmal so gute 4 Stunden Fahrt vor mir. Da kann man das sicher nochmal anhören und gucken, wie das auch einfach unterschiedlich ist.
Ja, genau. Vielleicht habt ihr ja auch Infos, Fragen oder Anmerkungen und sagt, bitte trefft euch nie wieder, macht das wieder so wie vorher, oder vielleicht müssen wir uns auch irgendwie dann noch häufiger treffen, beziehungsweise das heißt noch häufiger, aber das ein oder andere Mal das eben wieder zusammen machen.
Im schlimmsten Fall würden wir es dann in derselben Wohnung machen, aber in unterschiedliche Zimmer gehen.
Ich danke auf jeden Fall, Christian, für den Besuch, für den Podcast heute, für die Folge und wünsche dir eine gute Heimfahrt und euch allen da draußen eine gute Woche und viel Spaß mit den ersten Spielen der neuen NFL-Saison.
Ja, danke für die Gastfreundschaft hier. Es war ein sehr schönes Wochenende.
Gerne.
War eine schöne Erfahrung, den Podcast, auch diesen Planungsprozess ist vielleicht ein bisschen, das ist zu viel, aber die Vorbereitung, die wir dann zusammen gemacht haben. Das war schon mal was ganz anderes. Eine schöne Erfahrung. Und eine schöne Folge. Schönes Wochenende. Und bald ist Football. Perfekt.